ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Hillary Clinton ist jetzt offizielle Kandidatin fürs Weiße Haus. Das wissen wir seit gestern, aber einer weiß es schon viel länger. Wenn ihr mich wählt, dann bekommt ihr sie dazu. Das sagte Bill Clinton 1992, als er in den Wahlkampf um das höchste Amt im Staate zog. Er wusste schon damals, dass seine Frau Hillary kein hübsches Beiwerk sein würde, sondern eine politisch mächtige First Lady, die dann selbst Senatorin und Außenministerin wurde. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, haben die Clintons die Rollen getauscht. Jetzt wirbt er für sie. Und dass Bill Clinton bei seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten nun der Versuchung widerstand, sich selbst zu rühmen, könnte dafür sprechen, dass er diesmal nicht als der Politiker an ihrer Seite antritt, sondern als erster First Husband in der Geschichte der USA. Aus Philadelphia berichtet Stefan Niemann.
Dieser Mann schon fast Geschichte. Barack Obama in der Galerie der US-Präsidenten. Im Oval Office regierten ausnahmslos Männer seit gut 200 Jahren. Die gläserne Decke, die Frauen bisher von ganz oben fernhält, von Hillary Clinton zerschlagen. Die Demokraten nominieren sie für Amerikas Top-Job. Nun kämpft sie offiziell ums Weiße Haus.
Hello, Philadelphia. I am so happy.
Hallo Philadelphia, ich bin so glücklich. Was für eine große Ehre, die ihr mir erweist. Und falls trotz später Stunde noch junge Mädchen zuschauen, lasst euch sagen, ich werde vielleicht die erste US-Präsidentin, aber eine von euch ist die nächste.
I may become the first woman president, but one of you is next.
Das gab es noch nie in unserer Geschichte. Ich bin so begeistert, bin selbst Delegierte für Hillary Clinton und ganz aus dem Häuschen. Sie hat die stärksten Frauen gespielt, Meryl Streep. Der Hollywood-Star hatte Hillary Clinton die Daumen gedrückt.
What does it take?
Was braucht es, um diese eine erste Frau zu sein bei was auch immer? Es braucht Schneid und Anmut.
It takes grit and it takes grace.
In der Halle Huldigungen für Hillary, draußen Frust bei ihren Gegnern. Viele Sanders-Delegierte fühlen sich um den Wahlsieg betrogen. Sie hassen Clinton als Inbegriff des korrupten Polit-Establishments. Ein Problem für die Partei. Als besten Botschafter seiner Frau schicken die Demokraten Bill Clinton auf die Bühne. Er soll seine bei vielen Amerikanern als zu ehrgeizig und machthungrig geltende Gattin liebenswerter machen und mehrheitsfähig. Mein Leben hat erst richtig abgehoben, als ich im Frühling 71 dieses Mädchen traf und mich verliebte. Für die heutigen Zeiten ist Hillary einzigartig qualifiziert, um Gelegenheiten beim Schopfe zu packen und Risiken zu reduzieren. Ich kenne niemanden, der besser für Wandel sorgt. Die Parteitagsregie überlässt einer 79-jährigen Vollblutdiplomatin die scharfe Verbalattacke auf Donald Trump, Amerikas erste Außenministerin. Viele haben gewarnt, dass Donald Trump unsere nationale Sicherheit gefährden würde, sollte er wirklich Präsident werden. Fakt ist, er hat uns schon als Präsidentschaftskandidat geschadet. Feuer und Flamme für Hillary Clinton. Auch Alicia Keys trommelt kräftig, damit es die erste Kandidatin einer großen US-Partei im November auch schafft, durch die letzte Glasdecke ins Weiße Haus.
Und in Philadelphia geht der Parteitag heute noch weiter. Ina Ruck, geben Sie uns einen Ausblick. Mit welchem inhaltlichen Rezept will man jetzt Donald Trump schlagen?
Zunächst mal versucht man hier ein anderes Bild abzugeben als die Republikaner. Und das gelingt bislang ganz gut auf diesem Parteitag. Das ist schon eine sehr viel buntere, sehr viel vielfältigere Veranstaltung als der doch fast rein weiße Parteitag der Republikaner letzte Woche. Aber darüber hinaus ist es schwierig, ein Rezept zu finden, gegen Populismus anzuargumentieren. Das hören wir hier immer wieder aus der Partei. Das ist ein großes Problem. Wie geht man um mit Populismus, der ja gerade in Zeiten von Verunsicherung blüht? Das Clinton-Lager versucht, mit einer Art von Solidität oder Professionalismus dagegen anzugehen. Das erklärt auch die Wahl des Vizekandidaten Tim Kaine. Der ist so eine Art Gegenentwurf zu Trump. Das ist ein wertkonservativer, katholischer, langjährig erfahrener Politiker, der Spanisch spricht zudem, der gut vernetzt ist in der Latino- und auch schwarzen Gemeinschaft hier. Man versucht es also auf diese Weise. Und dann setzt man natürlich noch auf die Strahlkraft von Präsident Obama. Der wird hier heute Abend eine Rede halten. Er gilt als hervorragender Redner mit sehr bewegenden Auftritten. Und für ihn gibt es ja auch einiges zu verteidigen. Er will sein politisches Erbe verteidigen. Das heißt, seine Rede wird hier mit Spannung erwartet und von ihr erhofft man sich einen kräftigen Anschub für Hillary Clinton.
Davon werden wir morgen mehr hören. Danke, Ina Ruck nach Philadelphia. Tja, Hillary Clinton, eine Frau gehört ins Haus. Ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk.
Hysterisch, impulsiv und politisch etwas schlicht, der Mann Donald Trump. Kühl, reflektiert und politisch auf größter Flughöhe, die Frau Hillary Clinton. So zertrümmert der Parteikonvent der Demokraten ein paar Geschlechterklischees ganz nebenbei. In Europa finden wir die Aufregung um eine Präsidentin, die historische Aura vielleicht merkwürdig. Haben wir doch eine Merkel, eine Premierministerin May. Für die USA ist der amerikanische Traum wieder lebendig. Die Glasdecke ist zertrümmert. Schwarz oder weiß oder Mann oder Frau, du kannst das Allerhöchste wollen. Eine Frau gehört ins Haus, ja doch. Ins Weiße Haus. Die Demokraten kommen jetzt auf Kurs und der Auftrag heißt Donald verhindern. Hillary Clinton soll das Land wegsteuern von einer personellen, politischen, kulturellen Katastrophe. Trump, der Selbstberauschung für Innen- und Drohgebärden für Außenpolitik hält, der Twitter-Tamtam und Gebrüll mit Führungskraft verwechselt. Gut, wenn Hillary Clinton der Kontrast dazu gelingt, wenn sie solide Erfahrung ausstrahlt, dazu Standfestigkeit umschneit und sich nicht von Schmutzkampagnen ablenken lässt. Sowohl Bill Clinton als auch Michelle Obama haben ihr in bewegenden Worten ein warmes, ein anderes Profil gegeben. Und ihr Konkurrent Bernie Sanders hat sie in nobler Geste auch für Partei Linke glaubwürdiger gemacht, die in ihr bislang nur Establishment sahen. Jetzt kann sie sich ihrer Partei gewiss sein. Respektiert, vielleicht geliebt, nicht mehr geschmäht. Donald verhindern, ausgerechnet der größte aller Spalter, hat Hillary mit den Demokraten versöhnt.
Sonja Mikic kommentierte. Hier in dieser Flüchtlingsunterkunft im mittelfränkischen Ansbach wohnte der Mann, der sich am Sonntagabend vor dem Eingang eines Musikfestivals in die Luft sprengte. Handelt er im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates? Glaubt man, was der 27-jährige Syrer selbst gesagt hat, den Psychotherapeuten, bei denen er in Behandlung war, dann war er ein traumatisierter, vom Krieg gezeichneter Mann. Glaubt man aber den Propagandisten des IS, dann war er ein überzeugter Dschihadist, der sich als Flüchtling getarnt in Deutschland eingeschleust hat. Auf der Suche nach der Wahrheit zeichnet Constanze Schulze den Weg von Mohammed D. nach.
Er soll die Bombe am Eingang des Musikfestivals platziert haben. Der Attentäter von Ansbach, ein 27 Jahre alter Mann aus Syrien. Bislang waren die Ermittler von einem Einzeltäter ausgegangen. Nun ist bekannt, der Syrer hatte vor der Explosion per Handy Kontakt mit einer anderen Person. Womöglich erhielt er sogar Anweisungen für den Anschlag.
Aus diesem Chat lässt sich entnehmen, dass hier ein anderer Mensch, egal wo der sich zum Zeitpunkt des Telefonats, des Chats aufgehalten hat, schon ganz maßgeblichen Einfluss auf das Agieren dieses Täters genommen hat. Der Chat endet unmittelbar wohl vor dem Attentat.
Es soll ein intensives und langes Gespräch gewesen sein, das der Syrer kurz vor der Explosion führte. Aber wer war am anderen Ende? Das Landeskriminalamt ermittelt und geht vor allem der Frage nach, ob der Attentäter ein IS-Kämpfer sein könnte, der mit der Terrormiliz Kontakt hatte. So viel steht wohl fest. Aleppo. Frau und Kind des späteren Attentäters sollen hier ums Leben gekommen sein. Er selbst habe schwere Verletzungen durch Granatsplitter erlitten. Womöglich war er schon da ein IS-Kämpfer. Der Syrer flieht 2013 nach Bulgarien, erhält einen Schutzstatus. Doch die medizinischen Behandlungen habe man ihm verweigert, sagt er später. Zudem habe er sein ganzes Geld verloren, das erzählt er in Interviews. Doch dann flieht er per Flugzeug weiter nach Österreich. Die Reise soll ein anderer Syrer finanziert haben. Wer das war, ist nicht bekannt. Schließlich kommt er 2014 in Ansbach an, einer Kleinstadt in Bayern. Er stellt einen Asylantrag, der wird wegen der Anerkennung in Bulgarien abgelehnt. Flüchtlingshelfer erleben ihn so.
Er war ein ruhiger, bescheidener, zurückhaltender und höflicher Mensch. Unauffällig.
Es gibt aber auch eine andere Seite. Der Syrer war in psychiatrischer Behandlung. Deshalb erhält er 2015 eine Duldung. Grund, er soll zweimal versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Ein Gutachter beschreibt ihn als extremen Geist. Es sei ihm zuzutrauen, dass er seinen Selbstmord spektakulär in Szene setzt. Die Frage ist, ob er genau das getan hat oder ob er, wie der IS erklärt, ein vollwertiges Mitglied der Terrororganisation war. Ein Sicherheitsmann hatte am Abend des Anschlages jedenfalls beobachtet, wie der Syrer lange telefoniert hatte.
Er hat immer wieder telefoniert, war da relativ hektisch und nervös, hat sich umgeschaut, ob er beobachtet wird, ob jemand neben ihm steht.
Genau dieser Zeitraum interessiert die Ermittler besonders.
Es gibt aufgrund der ganzen Zeugenaussagen des Geschehens und übrigens auch des Chatverlaufs in der Tat Fragen, ob das in dem Moment jedenfalls von ihm beabsichtigt war, in dieser Minute die Bombe zu zünden. Das muss alles auch weiter nachvollzogen und ermittelt werden.
Demnach sei auch denkbar, dass der Attentäter den Sprengsatz vielleicht nur auf Anweisung eines anderen ablegen und später zünden wollte. Offen ist auch noch die Frage, woher das viele Bargeld stammte, das die Ermittler bei dem Syrer fanden.
Der Terrorangriff gestern auf eine Kirche in der Normandie erschüttert Frankreich. Die katholische Kirche und die islamische Gemeinde riefen heute zu Einheit und Solidarität auf. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Nach dem Angriff auf eine katholische Kirche versucht Frankreichs Präsident Hollande, religiösen Konflikten entgegenzuwirken. Demonstrativ lud er heute Vertreter der großen Glaubens- und Religionsgemeinschaften in den Élysée-Palast ein. Mutmaßliche Islamisten hatten gestern in Saint-Étienne-du-Rouvray in der Normandie einen Priester ermordet. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.
Höchste Sicherheitsvorkehrungen beim Trauergottesdienst in Notre-Dame. Präsident Hollande und Mitglieder der Regierung gedenken des ermordeten Priesters. Der Anschlag auf ein Gotteshaus, eine neue Dimension des islamistischen Terrors. Frankreich rüstet auf. Es werden 23.500 weitere Polizisten, Gendarmen und Reservisten in ganz Frankreich mobilisiert, um die Aktivitäten im Sommer zu schützen. Am Morgen hatten sich Vertreter aller Glaubensgemeinschaften mit Hollande getroffen. Die Muslime Frankreichs empfinden tiefe Trauer und Entsetzen angesichts dieser Gotteslästerung. Einer der beiden Attentäter war den Sicherheitsbehörden bekannt. Er wohnte im Ort und trug nach einer Verurteilung eine elektronische Fußfessel. Bei dem anderen soll es sich ebenfalls um einen 19-Jährigen handeln, der als Islamist offenbar unter Beobachtung stand. Trotzdem waren sie in der Lage, in der Kirche den Pfarrer zu töten und Geiseln zu nehmen.
Nach dem Amoklauf von München richten sich die Ermittlungen auf das sogenannte Darknet. Dort kaufte der Schütze den Ermittlungen zufolge seine Waffe. Dieser anonyme Bereich im Internet spielt nach Angaben des Bundeskriminalamtes eine immer größere Rolle im Kampf gegen Cyberkriminalität. Mehrere illegale Marktplätze wurden laut BKA-Chef Münch bereits aus dem Verkehr gezogen. Die türkische Regierung geht nach dem Putschversuch weiter massiv gegen Oppositionelle vor. Gegen 47 frühere Mitarbeiter der ehemals regierungskritischen Zeitung Zaman wurden Haftbefehle erlassen. Mehr als 60 Zeitungen und Fernsehsender wurden geschlossen. Seit dem Putschversuch Mitte Juli sind tausende Menschen festgenommen worden, unter ihnen mehr als 150 Generäle und fast 1700 Richter und Staatsanwälte. Bei einem Anschlag in der nordsyrischen Stadt Kamischli sind mindestens 44 Menschen getötet und viele verletzt worden. Ein mit Sprengstoff beladener LKW war im Zentrum in die Luft gegangen. Zu dem Attentat in der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat. Kurdische Kämpfer hatten den IS im vergangenen Jahr aus immer mehr Gebieten in Nordsyrien vertrieben.
Karol Wojtyła guckt aus dem Fenster. Der Mann, der 26 Jahre Papst Johannes Paul II. War und vor 10 Jahren starb, wird in seiner Heimat immer noch angehimmelt. Kaum ein Straßenzug im überwiegend katholischen Polen, in dem sein Porträt nicht zu sehen wäre. Heute besucht Papst Franziskus, der aktuelle Pontifex, das polnische Krakau, um mit Pilgern den Weltjugendtag zu feiern. Nicht nur, dass er hier im Schatten seines sehr viel beliebteren Vorvorgängers steht, er hat zudem auch für die politische Führungselite des Landes eine unbequeme Botschaft zu verkünden. Aus Krakau Thomas Bittner.
Da ist er, Gastgeber und Gast gleichzeitig. Er hat die katholische Jugend zum Welttag eingeladen und er ist selbst zum ersten Mal Gast in einem osteuropäischen Land. Die angereisten Jugendlichen freuen sich auf Franziskus, aber die Polen bleiben reserviert. Sie sind vor allem stolz auf ihren Papst, überall Johannes Paul II. Wer im Souvenirladen Franziskus finden will, muss lange suchen. Johannes Paul II. Ist der Heilige mit dem Heimvorteil. Er ist die höchste Autorität. Wir sind so furchtbar stolz, dass er Papst war, dass er unser war, dass er Pole war. Johannes Paul war besser. Ich weiß nicht, was Franziskus bisher gemacht hat, aber ich habe gehört, dass er Islamisten unterstützt. Ich meine, gegenüber Islamisten nachsichtig ist. Ich habe den Eindruck, dass viele Franziskus wie einen Nachahmer von Johannes Paul II. Sehen, weil er so offen gegenüber den Jungen ist. Aber Johannes Paul war der Erste, der diesen offenen Dialog geführt hat. Ein lateinamerikanischer Jesuit, offen für Fremde, für die Armen, für eine Kirche ohne Pomp, das passt schlecht zur konservativ-klerikalen Regierungspolitik hier. Nach ein paar freundlichen Worten über den polnischen Papst, über deutsch-polnische und polnisch-russische Versöhnung, redet er auch über Flüchtlinge. Man müsse bereit sein zur Aufnahme derer, die vor Krieg und Hunger fliehen. Er fordert Solidarität gegenüber denen, die ihrer Grundrechte beraubt sind, auch des Rechts, sich zu ihrem eigenen Glauben zu bekennen. Die polnischen Regierenden hören sich das ungerührt an. Man bleibe bei der Haltung, Menschen mit Zwang nach Polen zu bringen, das wolle man nicht, sagt Staatspräsident Duda später. Der Dissens mit Franziskus bleibt, meinen Beobachter. Es ist für ihn eine so fundamentale Frage, so identisch mit dem Christentum, dieses sich öffnen für einen Menschen in Not, dass es ihm schwerfällt, die verschlossene Haltung hier zu verstehen. Von den Jugendlichen aus aller Welt wird er vielleicht besser verstanden. Am Abend zeigte er sich erstmals am Fenster seiner Herberge, spricht über den Glauben und dann: Macht nicht zu viel Lärm. Gute Nacht. Morgen sieht man sich wieder bei der Willkommensmesse.
Die Arbeitsrichter in Düsseldorf mussten heute in einem besonderen Fall entscheiden. Einem Gärtner, der rund 200 Kilo wog, war wegen Fettleibigkeit gekündigt worden. Dagegen hatte der Mann geklagt, nun einigten sich beide Seiten. Der Gärtner bleibt Gärtner in der Firma, auch wenn er sich bemühen muss, sein Gewicht zu reduzieren. Probleme von extrem dicken Menschen in ihrem Job dürften die Gerichte aber weiter beschäftigen. Die Barmer Krankenkasse spricht von 7 Millionen krankhaft Übergewichtigen, die sich alleine 2014 vom Arzt behandeln ließen. Justus Kliss.
Für Michaela Schäfer war es ein langer Weg von 118 Kilogramm auf 75. Von dem Kleid, das sie heute trägt, konnte sie vor 4 Jahren nur träumen. Sie litt unter Gelenkschmerzen, hatte Depressionen, einen beginnenden Diabetes, war oft krank. Eine von vielen. Die Zahl der Behandlungen von Fettleibigen in Praxen ist vom Jahr 2006 bis 2014 von 6,14 Millionen auf 7 Millionen gestiegen. Um die Kilos langfristig loszuwerden, ließ Michaela Schäfer sich den Magen verkleinern. Die Operation wurde ihr erst nach vielen Untersuchungen von der Krankenkasse genehmigt und bezahlt. Es gibt mehrere Methoden, den Magen zu verkleinern. Die beiden gängigsten sind der sogenannte Schlauchmagen oder der sogenannte Magenbypass. Hierbei wird der Dünndarm gekürzt und an den verkleinerten Magen angenäht. Der Krankenkasse macht die Zunahme solcher Operationen Sorgen.
Eine Operation ist eine Ultima Ratio. Es ist das letzte Mittel, weil es ist ein schwerwiegender Eingriff. Und die Patientinnen und Patienten müssen im Anschluss ihren Lebensstil verändern und sie müssen kontinuierlich medizinisch begleitet werden. Es ist nicht eine OP, die man einfach mal macht und damit ein Problem beseitigt.
Aber Probleme gibt es auch, wenn man nicht operiert, sagt der Chefarzt der Klinik für Adipositas-Chirurgie in Offenbach. Viele Folgeerkrankungen von Übergewichtigen könne man vor allem dann gut bekämpfen, wenn sie eine Magenverkleinerung bekämen.
Das würde also bei uns betreffen rund 2 Millionen Menschen, die diese Operation bräuchten. Und wenn wir überlegen, dass wir rund 9, 10 oder 15.000 Operationen durchführen in der Größenordnung, da kann man sagen, dass es weit nicht dem ist, was man bräuchte.
Würden wir alle Übergewichtige mit einem Body Mass Index über 40 von heute auf morgen operieren wollen, würde das Kosten von über 14 Milliarden Euro nach sich ziehen. Und das können wir volkswirtschaftlich definitiv nicht bezahlen.
Aber vielen Übergewichtigen wie Michaela Schäfer können nur so geholfen werden, sagt Weiner. Allerdings sei Prävention und Ernährungsumstellung sehr wichtig.
Generell ist die Energieaufnahme viel zu hoch im Vergleich zu dem, was wir heute noch verbrauchen in unserem täglichen Leben.
Michaela Schäfer hat alles gut überstanden, ernährt sich gesünder und hat mehr Freude am Leben.
Mein Arzt sieht mich nur noch alle 3 Monate für meine Vitaminspritze, die ich mir holen muss. Ansonsten bin ich überhaupt nicht mehr krank.
Allerdings muss sie regelmäßig Vitamine und Mineralien einnehmen, weil die Nahrung durch den Eingriff bei ihr nicht mehr so gut verwertet wird.
Und wir machen weiter mit Nachrichten. Die beginnen wieder mit Polen. Polens umstrittene Justizreform hat in Brüssel Unmut erregt, weshalb die EU-Kommission nun die nächste Eskalationsstufe eingeläutet hat. Noch einmal Jan Hofer.
Brüssel hat der Regierung in Warschau ein Ultimatum gestellt. Das Land habe 3 Monate Zeit, um die Justizreform zu ändern. So sollen unter anderem 3 von der Vorgängerregierung ernannte Verfassungsrichter ihr Amt antreten dürfen. Ansonsten drohen Sanktionen. Die EU-Kommission sieht die Rechtsstaatlichkeit in Polen gefährdet. Kritiker werfen der nationalkonservativen Regierung vor, das polnische Verfassungsgericht mit der Justizreform bewusst als Kontrollinstanz lähmen zu wollen. Trotz jahrelanger Haushaltsdefizite bleiben Spanien und Portugal womöglich von Geldbußen verschont. Die EU-Kommission verzichtete darauf, Strafzahlungen vorzuschlagen. Grund sei die wirtschaftlich schwierige Lage beider Länder. Spanien hatte im vergangenen Jahr ein Haushaltsminus von 5,1, Portugal von 4,4% verzeichnet. Der Euro-Stabilitätspakt setzt eine Grenze von 3,0% der Wirtschaftsleistung. Die Euro-Finanzminister entscheiden nun, ob sie die Empfehlung der EU-Kommission annehmen. Im ersten halben Jahr sind mehr Menschen mit ICE und Intercity-Zügen der Deutschen Bahn gefahren als je zuvor. Die Zwischenbilanz des Konzerns fällt dennoch gemischt aus. Im Nah- und Güterverkehr musste die Bahn Einbußen hinnehmen. Mehr Geld soll nach den jüngsten Gewalttaten in die Sicherheit investiert werden. Bahnchef Gruber erklärte, die Zahl der Sicherheitskräfte werde in den nächsten Jahren um etwa 500 auf 4.200 aufgestockt. An der Börse wurde heute auf die Deutsche Bank geschaut, die für das 2. Quartal nur einen Mini-Gewinn vorweisen kann. Einzelheiten jetzt von Markus Görne.
Deutschlands größtes Bankhaus hat im 2. Quartal einen Gewinn erwirtschaftet. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, mit 20 Millionen Euro ist der ziemlich klein. Das sind nämlich rund 98% weniger als im Vorjahreszeitraum. Da waren es noch 818 Millionen Euro. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen auch die Aktie weiter fällt. Um 3,2% steht das Papier schlechter da als gestern. Anleger sind Kummer gewohnt. Auch die Deutsche Bank ist gebeutelt durch die Niedrigzinspolitik der EZB. Hinzu kommt eine höhere Risikovorsorge. Alle Konzernsparten melden rückläufige Erträge, alle außer der Postbank, jene Bank, die zum Verkauf steht. Der Umbau der Deutschen Bank kostet Zeit und Geld. Das frisst nicht nur Vermögen auf, sondern auch massenweise Vertrauen.
Die Börsendaten. Der DAX schloss heute im Plus bei 10.320 Punkten. In New York ging der Dow Jones nahezu unverändert mit 18.472 Zählern aus dem Handel.
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist traditionell eine Hochburg der CDU. Auch zu jenen Zeiten, als diese Postkarte entstand. Doch nun könnte über diesen Eifelkreis künftig geschrieben stehen, hier begann eine neue Ära der Sozialdemokratie. Ganz im Sinne der in der SPD mancherorts noch gern gesungenen Internationale sagte sich dort die Partei, aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun, und griff zu einem ungewöhnlichen Mittel. Der rote Kandidat für die nächste Bundestagswahl wird nun per Annonce gesucht. Er solle Gegenwind aushalten, heißt es darin. Als erste Motivation könnten ihm die weisen Worte des Ex-SPD-Kanzlerkandidaten Per Steinbrück dienen, die da lauteten: Warenhäuser sind nicht generell aus der Mode, genauso wenig wie die SPD. Xenia Böttcher.
Diese Ruhe, dieser Duft, diese Pracht. Das ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Und der ist politisch traditionell ganz klar CDU-Land. Vielleicht ist das der Grund, warum der SPD-Kreisvorsitzende einen Bundestagskandidaten per Stellenausschreibung sucht. Parteibuch erst später. Hier wohnen braucht's nicht.
Das Feuer muss innerlich brennen, auch für unsere Demokratie einzustehen und auch eigene Ideen und Impulse nach vorne zu treiben.
Not macht erfinderisch, heißt es. Innovativ und pfiffig nennt es Nico Steinbach. Wenn sich keiner um die Posten streitet, muss man eben neue Wege gehen. Zum Beispiel im Internet inserieren.
Es ist unerforschtes Neuland, so haben wir es zumindest intern beschrieben. Und sind sehr gespannt, was dabei herauskommt.
Ja, will denn keiner die Kühl gegen die Spree tauschen? Statt Ochsen, den Alex? Lieber Sturm statt Ruhe. Wo steckt er, der SPD-Kandidat?
Wollen Sie die Demokratie verteidigen und mit Leben füllen? Ist das so Ihre Leidenschaft?
Gerne, ja. Ich werde dann dabei nur schon mal etwas laut.
Können Sie mit Gegenwind umgehen?
Ja, klar.
Na also, dann könnten Sie doch Bundestagsabgeordneter werden.
Aber nicht für die SPD.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist Fulltime, ne?
Und Berlin?
Ich bin Landei, tut mir leid.
Ein wirklich schwieriges Pflaster. Fachkräfte sind einfach nicht leicht zu finden. Denn, stellt sich heraus, in der Eifel herrscht Vollbeschäftigung. Von daher, ist das Suchen eines Bundestagsabgeordneten per Annonce nun genial oder genial daneben?
Also natürlich ist es bitter für eine Partei, wenn sie keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen rekrutieren kann. Aber auf der anderen Seite kann diese Aufmerksamkeit durch die neue Methode ja der Partei Schwung und Momentum verleihen.
Der erste Schwung Bewerbungen ist übrigens schon eingetroffen in Bitburg. Na, Brauchbares dabei?
Sowohl als auch.
Da geht also noch was. Ein Tipp: Parteinähe und Liebe zur Eifel sind ein echtes Plus. Am 15. September ist Bewerbungsschluss.
So, ich hätte da auch ein Inserat. Stabiles Sommerwetter gesucht, Claudia Kleinert. Kommt das?
Nein, aber ich würde das Inserat unterstützen und mich auch mit engagieren, sehr gerne, weil bei uns ist es im Moment ja wirklich beständig, unbeständig und das bleibt auch so, wobei es einen Unterschied gibt zwischen Nord und Süd. Hier diese weiße Linie, das ist die Mitteltemperatur für die nächsten 15 Tage, also das, was wir eigentlich erwarten könnten, wenn wir uns die letzten 30 Jahre mal so im Klima angucken. Da kommt Bremen deutlich drunter. Das heißt, Wochenende und Anfang nächster Woche kommen wir gerade mal so auf, naja, 21, 22 Grad normal, wären immerhin 24 Grad. Im Süden sieht es ganz anders aus. Da haben wir zwar kein stabiles, aber immerhin sommerlich warmes Wetter. Sie sehen es hier, Freiburg im Breisgau, da geht es rauf auf 30 Grad. Jetzt Samstag, dann geht es langsam wieder bergab. Anfang, Mitte nächster Woche sind wir dann so bei den Temperaturen, die jetzt normal und zu erwarten wären, 26 Grad, dann geht's wieder hoch. Aber wechselhaft mit Schauern, zum Teil mit Gewittern, bleibt's in ganz Deutschland. Heute Nacht haben wir es noch mit abziehenden Schauern zu tun. Hier direkt im Südosten Bayerns, da kann es noch längere Zeit blitzen, donnern, auch noch Schauer geben. Die lassen dann aber nach. Von Nordwesten kommt schon wieder eine neue Front herein, bringt Regen über der Mitte. Da ist es oft locker bewölkt, kann sich aber Nebel bilden oder ist auch zum Teil schon neblig, dort, wo heute Nachmittagabend Regen gefallen ist. Die Temperaturen gehen meist zurück auf 18 bis 13 Grad. Morgen Vormittag gibt es dann auch mal sonnige Abschnitte. Die Front allerdings, die aus Nordwesten hereingezogen kam, die liegt dann so von Nordrhein-Westfalen rein. Rheinland-Pfalz bis nach Rügen, südlich davon Sonne, nördlich davon Sonne. Im Laufe des Nachmittags aber kommt die Front noch ein bisschen weiter nach Süden voran, da lockert es auf. Dann entwickeln sich zum Teil auch wieder kräftige Schauer und Gewitter. Am freundlichsten anfangs im Südosten Bayerns, da kann es dann am Nachmittag auch gewittrig werden. Die Temperaturen steigen an der Küste auf 20 bis 22 Grad, sonst meist 23 bis sogar 27 im äußersten Südwesten. Der Wind dazu ist meist nur schwach, kommt auch aus südwestlichen Richtungen. Und die nächsten Tage, vor allem im Süden, bleibt es meist trocken und recht sonnig bei 30, am Samstag sogar 32 Grad. Über der Mitte und im Norden immer wieder Schauer, am Samstag vor allen Dingen im Westen Schauer, sonst doch mal längere sonnige Abschnitte. Also es gibt mal wieder so einen Tag Sommerwetter.
Immerhin. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier geht es jetzt weiter mit der Reportage Schattenwelt BND über den Bundesnachrichtendienst. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.